unabhängig von der Technik. Schön, euch zu sehen, zumindest die erste zwei Reihen, die andere, die kann ich nur erahnen im Moment, weil es ein bisschen dunkel ist, aber egal. Ich weiß, ihr seid da. Oder? Doch. Ja, ich hoffe, euch geht's gut heute Morgen. Ihr habt Freude, heute in der Gegenwart Gottes zu sein. Ich hoffe, ihr habt auch offene Herzen mitgebracht und einfach die Erwartung, dass der Heilige Geist heute Morgen euch dient und zu euch redet, weil das ist einfach, weshalb wir hier sind, Gott zu begegnen, mit ihm einfach uns auch transformieren zu lassen durch sein Wort, durch das, was er in unserem Herzen tut. Ich hab, als ich gebetet habe, für einfach, wie ich das immer tue, wenn ich hier dienen darf, was Gott auf dem Herzen hat, was er möchte, was ich sagen soll, dann kam mir einfach der Hebräerbrief in Sinn, das 12. Kapitel da im Besonderen. Und so möchte ich einfach mit euch heute Morgen durch dieses Kapitel gehen. Und ich hoffe und bete einfach, dass der Heilige Geist an eure Herzen wirkt, dass er euch aufzeigen kann, wo es und wenn es Handlungsbedarf gibt in eurem Herzen, in eurem Leben. Ich glaube, es gibt immer mehr oder weniger intensive Zeiten der Veränderung in unserem Leben. Also ich weiß nicht, ob vielleicht geht es dann mir nur so, aber wenn ich mich so zurückerinnere oder zurückschaue, dann gab es immer Zeiten, wo Gott den Finger auf Dinge gelegt hat in meinem Leben, in meinem Herzen, wo er sich einfach gewünscht hat oder wünscht, dass da Veränderung in mein Leben kommt. Das war nicht immer angenehm, sage ich euch ganz ehrlich, wenn dann so, ich sage immer so, wenn der Heilige Geist so den Teppich lüftet, dann kommen manchmal Dinge zum Vorschein, Haltungen, Angewohnheiten, Einstellungen in deinem Leben, die du plötzlich im Licht des Heiligen Geistes entdeckst und feststellst, oha, da gibt es Handlungsbedarf. Wer hat das schon mal so erlebt in seinem Leben von euch? Doch, 7, 8, 9. Schön, ihr anderen seid alle so heilig, dass ihr keine Veränderung mehr braucht. Glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt, aber wir werden das noch ein bisschen dann im Licht der Bibel betrachten. Es ist nicht immer, wie ich schon sagte, es ist nicht immer angenehm, es ist herausfordernd, es ist auch manchmal so, dass da durchaus auch mal Tränen fließen und auch ein Zerbruch stattfindet, und das ist gut so. Das sind einfach Dinge, die zu unserem Leben in der Nachfolge dazugehören. Neuausrichtungen, Umkehr, Buße, erneutes sich hinwenden zu Jesus, lass es mal so sagen. Jesus, ich bete einfach, dass heute Morgen Freiheit da ist im Heiligen Geist. Ich proklamiere deinen Sieg heute Morgen und ich bete einfach, dass dein Wort wirklich durchdringt in die Herzen, Vater. Ich bete für geöffnete Ohren, geöffnete Augen des Herzens, Vater. Ich bete, dass du einfach hier Atmosphäre der Freiheit und der Erwartung schaffst, Vater, dass wir einfach das heute Morgen mitnehmen können, was du für uns geplant hast, was du für uns heute Morgen wirklich hast, Vater. Ich möchte nicht, dass eins von deinen Worten einfach nutzlos zu Boden fällt, sondern dass dein Wort wirklich das bewirkt, wozu du es gesandt hast, nämlich Veränderung, Frucht in unserem Leben, Wachstum, Heil und Gerechtigkeit in Jesu Namen. Amen. Hebräer Kapitel 12, Vers 1. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und uns die so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Der Schreiber vom Hebräerbrief, man weiß nicht genau, war es der Paulus oder war es irgendjemand anders, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Der sagt hier, Leute, ihr seid nicht allein. Wir sind nicht allein in unserem Wandel, wir sind nicht allein auf dem Weg, sondern wir haben um uns herum in der übernatürlichen Welt eine große Wolke von Zeugen. Das 11. Kapitel vom Hebräerbrief, wer das weiß, der beschäftigt sich mit einer ganzen Reihe von diesen Zeugen, von Leuten, die den Weg vor uns gegangen sind, von Leuten, die mit Gott gegangen sind, die Siege errungen haben im Glauben, ja, die sich auf die Verheißungen Gottes gestellt haben. Und sagt, und diese Männer und Frauen Gottes, die sind um uns eine Wolke von Zeugen, die feuern dich an heute Morgen. Gib nicht auf, lass nicht nach, geh den Weg, zahl den Preis, nimm die Anstrengung auf dich. Wir waren gestern mit einer alten Freundin, die wir schon seit vielen, vielen Jahren kennen, zum Essen gemeinsam in Lotissa. Und dann haben wir auch so über verschiedene Dinge gesprochen. Und wir haben auch darüber gesprochen, was mit Muskeln passiert, die man nicht benutzt. Die verkümmern. Ja? Und wenn man dann wieder anfängt, die sind zwar noch da, aber wenn sie nicht betätigt werden, dann verkümmern sie. Und wenn man dann aus irgendeinem Grund gezwungen ist oder auch freiwillig wieder anfängt, diese Muskeln zu trainieren, was passiert dann? Es tut weh. Es tut einen Tag weh, es tut zwei Tage weh und am schlimmsten ist immer am dritten Tag. Ja, und dann wird es wieder besser. Aber es ist erstmal Schmerz, es ist erstmal schmerzhaft. Ja, und manchmal ist es auch so, dass wenn wir unsere geistlichen Muskeln, die wir ein wenig vernachlässigt haben, wieder neu aktivieren und trainieren, dann tut es weh. Dann tut uns das weh, dann ist es was Ungewohntes und deine Seele sagt, lass es doch bleiben, das ist sowieso nur vergebene Liebe, mir kommt am Ende doch nichts dabei raus, tut weh, ist anstrengend, erfordert ein gewisses Maß an Disziplin. Aber es hat auch, wenn wir durchhalten, wenn wir durchziehen, den Effekt, dass die Muskeln gestärkt werden und dass wir Dinge tun können, die wir vielleicht früher nicht getan haben. Ich habe zum Beispiel vor 2 Jahren wieder angefangen, nach langer Zeit morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Das ist jetzt nicht so fürchterlich weit, ja, von uns ins Donautal, wo ich arbeite, sind ungefähr 8-9 Kilometer. Und je öfter ich fahre, desto weniger schwitze ich, wenn ich ankomme. Kommt immer darauf an, mit was vom Tempo ich unterwegs bin. Ja. Aber ich merke da einfach einen gewissen Trainingseffekt. Und so ist es aber auch bei uns im Geistlichen, dass wir wirklich, hier steht auch, wir sollen einen Wettlauf laufen und zwar mit Ausdauer, ausdauernd laufen. Und um das gut tun zu können, sagt hier der Hebräerbrief, sollen wir jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Das ist ein gutes, ermutigendes Wort für einen Sonntagmorgen. Legt doch einfach jede Bürde, altmodisches Wort, benutzt man wann nicht so im normaler Sprachgebrauch, nicht mehr allzu häufig. Ich weiß nicht, wie es euch da so geht, ob ihr viel über Bürden redet, die euch so belastet, am Frühstückstisch in der Familie oder mit Freunden, eher nicht wahrscheinlich, vermute ich. Eine Bürde ist einfach eine Last, die dich beschwert, die dein Fortkommen beziehungsweise verhindert. Und hier werden wir einfach ermutigt, das abzulegen. Ich weiß nicht, was für Dinge ob es Dinge in deinem Alltag gibt, die dich im Moment in deinem geistlichen Leben behindern, die einfach deine Aufmerksamkeit abziehen. Ja, ich sage mal, eine Bürde kann auch immer etwas sein, was deine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ja? Wir hatten jetzt vor kurzem, wir haben immer wieder Situationen, auch in der Familie, in der Arbeit oder sonst was, und ich denke mal, euch geht es genauso, wo die sehr laut schreien, wo man sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit widmet. Und die Gefahr, die dabei besteht, ist die, dass wir das Wesentliche aus dem Fokus verlieren. Ja? Dass sich alles nur noch auf dieses Problem, sage ich jetzt mal, auf diese Bürde richtet. Und das drückt dich nieder und das hält dich auf und das raubt dir Kraft und das lässt dich einfach nachts nicht schlafen, lässt dich nicht gut aufstehen, behindert dich in deinem ganzen Alltag. Kennt jemand so Situationen? Hat das schon mal jemand erlebt? Kennt das jemand, der sagt, oh ja, ich habe Bürden, da könnt ihr auch was drüber erzählen. Ich habe da schon mal das eine oder andere Mal damit zu tun, damit zu kämpfen gehabt. Und das war doch sehr anstrengend und das hat mich doch auch letzten Endes in der Konsequenz behindert in meinem Wandel, in meinem Fortkommen, in meinem Weg mit Jesus. Und dann sagt er hier, und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, dann sollen wir auch die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Ja? Sünde als ein Punkt in unserem Leben, die uns aufhält, die uns umstricken kann. Wenn ich dieses Wort, das ist auch so ein altmodisches Wort, umstricken, ja, benutzt eigentlich auch kein Mensch mehr. Ich denke da immer so an so eine Oma, die auf dem Sofa hockt und die dich einstrickt. Ja, so ganz Körper, so geht's, sag ich jetzt mal. Ja, das fängt ganz harmlos an und die Wolle, mit der man strickt, also ich bin jetzt nicht der große Stricker, aber ich weiß, dass die Wolle, mit der man strickt, dass die relativ dünn ist. Weil sonst tut man sich, glaube ich, ziemlich schwer mit dem Stricker, wenn man da so Tau verwenden könnte. Das, was ich damit sagen will, ist, der einzelne Faden ist nicht besonders stabil. Den kann man relativ leicht zerreißen. Ich glaube, das kriegt jeder von uns hin, so einen Wollfaden durchzureißen. Aber wenn man aus dem ein Gestrick herstellt, dann ist es schon sehr viel schwieriger, sich da wieder rauszukommen aus der ganzen Geschichte. Und das ist das Bild, das sich mir da einfach aufdrängt oder darstellt. Wenn hier geschrieben ist von der leicht umstrickenden Sünde, dann ist es etwas, das eigentlich ganz harmlos anfängt, aber je mehr Zeit du mit dem verbringst und je mehr du dich dem auslieferst, desto mehr Macht entwickelt es in deinem Alltag. Und es kann dich komplett gefangen nehmen, es kann dich komplett einstricken, wenn du das zulässt. Das ist kein Automatismus. Ja? Da müssen wir auch tätig werden oder eben untätig bleiben und nichts dagegen tun. Ja? Die Bibel sagt ganz klar, wie unser Umgang mit Sünde sein soll. Wir sollen die Sünde hassen. Hassen, starkes Wort, ja? Aber durchaus zutreffend. Wir sollten der Sünde keinen Raum geben in unserem Leben. Wir sollen, wenn wir gesündigt haben, unsere Sünde bekennen, ja, 1. Johannes, dann vor Gott bekennen, aussprechen, dann ist er was? Treu und gerecht. Er vergibt uns und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Also es fängt hier an damit, dass hier geschrieben ist, leg alles ab, was dich behindert, lauf den Wettlauf, ja, mit Ausdauer, ja, gib nicht auf, dass du das Ziel erreichst. Es ist schön, wenn man einen Wettlauf, wenn man einen Lauf läuft, ob das jetzt ein 100-Meter-Lauf ist oder ein Marathonlauf läuft. Ja. Es ist schön, wenn man das Ziel erreicht. Jetzt vor kurzem bei der WM, Leichtathletik-WM, die in, ich weiß gar nicht mehr, wo sie war, da war sozusagen der letzte große Auftritt von Usain Bolt, kennt ihr alle, 100-Meter-Sprinter oder Sprinter, Jamaikaner, in seinem letzten Staffelrennen, hat er das Ziel nicht erreicht? Oder nee, ich glaube, es war was Staffelrenner. Weil er irgendwie Oberschenkelzerrung 50 Meter vorm Ziel. Blöd, da hinten ist Ziel, hab schon gesehen, komm aber nicht hin, weil mein Oberschenkel nicht mehr mitmacht. War traurig, tragisch für ihn. Ja? Noch viel tragischer ist es für uns, wenn wir den Lauf beginnen und das Ziel nicht erreichen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich kenne nicht wenige Leute, die irgendwann mal an unserer Seite, Seite an Seite mit uns gegangen sind, die heute nicht mehr dabei sind, die nichts mehr von Gott wissen wollen, die da nur noch Fragezeichen und Zweifel haben. Ja? Es kommt nicht darauf an, dass wir den Lauf beginnen, sondern es kommt darauf an, dass wir das Ziel erreichen. Ja? Und hier steht das Bild, das hier gezeichnet wird, ist nicht ein 100-Meter-Sprint, abgesehen davon, sondern es geht darum, mit Ausdauer den Wettlauf zu laufen. Mit Ausdauer heißt, das ist eine lange Strecke, die du läufst. Das ist eine Strecke, die laufen wir unser ganzes Leben lang. Ja? Sprinter, wenn man die von ihrer Physiognomie her anschaut, das sind Muskelberge. Ja? Die können auf 100 Meter unglaubliche Zeiten hinlegen. Ja? Ich könnte da wahrscheinlich, wenn da der Startschuss ertönt, dann wäre ich vielleicht wahrscheinlich so einen Meter weit, wenn die am Ziel sind. Ja, das ist mir schon mal beim Machen des Sportabzeichens so gegangen, da bin ich mit trainierten Leichtathleten gelaufen. Und hoppla, Start, Klatsch, ups, wo sind sie denn? Ja, ich habe mich dann auf den Weg gemacht, kam dann auch ans Ziel, war bloß ein bisschen langsamer. War auch 20 Jahre älter, aber egal. Ja, Marathonläufer sind von ihrer körperlichen Erscheinung sehr anders aus. Die können über lange Strecken unglaubliche Tempos mittlerweile, ja, das glaubt man, die rennen so schnell wie wir Fahrradfahrer. Ja, und das über 45 Kilometer. Wir sollen den Lauf laufen. Und die Bibel, ich finde es immer so gut, dass die Bibel ein praktisches Buch ist. Die Bibel sagt nicht irgendwas, verlangt nicht irgendwas, was nicht machbar ist. Verlangt nicht irgendwas von uns, wo wir sowieso keine Chance haben. Sondern die Bibel gibt uns einmal praktische Anleitungen. Sagt, leg die Sünde ab, ja, leg jede Bürde ab, indem, sagt sie dann, Vers 2, indem du hinschaust auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, auf Jesus. Hinschauen heißt, es ist ziemlich naheliegend, in dem Fall von den Bürden und von der Sünde wegschauen. Hinschauen auf Jesus heißt, ich wende jetzt jemand anderem als der Sünde und diesen Bürden, die mich belasten, meine volle, ungeteilte Aufmerksamkeit zu. Ja, das ist aber simpel. Ich sage, ja, sorry, es steht da so. Ja. Die Frage ist natürlich, die sich stellt, führt das Hinschauen auf Jesus dazu, dass diese Bürden, diese Belastungen, diese Probleme, diese Berge in unserem Alltag oder die Gebundenheit an Sünde in unserem Leben sich in Luft auflöst? Nee. War die richtige Antwort. Super. Steht hier auf meiner Liste. 10 Punkte. Ja, nein, es löst sich nicht in Luft auf. Aber was passiert denn dann? Es passiert Folgendes. Du bekommst eine andere Perspektive. Die Dinge ordnen sich in dieser Kategorie in deinem Alltag und in deinem Leben ein, wo sie hingehören. Nicht auf dem Thron, nicht als beherrschendes Element deines Lebens, sondern als Dinge, die sich lösen lassen. Amen. Wenn wir auf Jesus schauen, dann entwickelt sich in uns Glaube, dann entwickelt sich in uns Liebe, dann entwickelt sich in uns Hoffnung auf die und an die Verheißungen Gottes. Dann sehen wir das buchstäblich das Licht am Ende des Tunnels. Wir sehen die Lösung in Christus. Amen. Und wir können uns auf den Weg machen, mit den Dingen in unserem Leben zu handeln. Geht manchmal nicht so, tschack, mit dem Umlegen eines Schalters. Manchmal ist es ein ganz schöner Weg, aus Dingen und Gebundenheit herauszukommen in unserem Leben. Manchmal geht es auch in einem Augenblick. Aber ich sage mal, das ist eher die Ausnahme als die Regel. Ja? Aber es ist nicht etwas, hat nicht mehr diese Macht, in und über deinem Leben, dass du sagst, da komme ich sowieso nicht raus, das kriege ich sowieso nicht hin, das werde ich mal mit ins Grab nehmen, das wird mich mein ganzes Leben lang begleiten. Nein, wird es nicht. Wenn wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, ist da Freiheit, ist da Vergebung, ist da Freisetzung, Befreiung in unserem Alltag, ist da Glaube, ist Liebe, Hoffnung, Gerechtigkeit. Amen. Und das ist gut, dass es so ist. Jesus hat für uns den Preis bezahlt, aber wir müssen den Weg mit ihm gehen. Wir müssen diese Bereitschaft in unserem Herzen bewahren, dass wir mit den Dingen, die der Heilige Geist offenbart in unserem Leben, handeln. Amen. Und das ist, ich sage euch ganz ehrlich, das ist ein lebenslanger Prozess. Es gibt immer wieder Dinge, die der Heilige Geist aufdeckt in unserem Leben, in meinem Leben, ich spreche jetzt einfach mal von mir, wo ich sage, okay, damit muss ich handeln. Das sind Dinge, mit denen ist noch nicht gehandelt. Das ist nur etwas, was mich behindert auf meinem Weg mit Jesus. Haltungen, Einstellungen, Dinge, wo ich in Unabhängigkeit von Gott lebe, wo ich in Gesetzlosigkeit lebe. Wisst ihr, im 1. Johannes 3, Kapitel 3, Vers 4, da definiert der Johannes Sünde. Das ist eigentlich so meines Erachtens nach die einzige oder eine der wenigen, ich will das nicht, vielleicht gibt es auch woanders noch andere Stellen, aber eine der Definitionen von Sünde in der Bibel. Wenn wir denken, was denkt ihr, wenn ihr Sünde hört? Lügen, Stehlen, Mord, Gebundenheit an irgendwelche Drogen, Nikotin, sonst irgendwas. Das ist so der normale Katalog, der da irgendwo so abläuft. Ja. Zorn vielleicht noch, irgendwelche sexuelle Perversionen. Sünde, das ist Sünde. Haben wir ganz klar umrissene, Liste. Aber ich sage mal, so einfach ist es nicht. Weil die Bibel sagt was anderes. Die Bibel sagt hier im Johannes, die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Das ist, was die Bibel sagt, was Sünde ist. Sünde ist Gesetzlosigkeit. Das heißt, es ist Übertretung, Brechen von Gottes Gesetz durch Überschreitung oder Verneinung. Sünde ist es, unbeeinflusst von Gottes Geboten und Willen zu sein. Und ich sage euch was. Das macht die Tür eng. Das kann bedeuten, lass mich das mal so ganz krass sagen, das kann bedeuten, dass Dinge, die tierisch fromm aussehen, Sünde sind. Und dass Dinge, die überhaupt nicht fromm aussehen, keine Sünde sind. Es kann zum Beispiel bedeuten, jetzt lass mich mal nur weiter. Sage dann Timmy nichts davon. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass du am Sonntagmorgen, anstatt in Gottesdienst zu gehen, einen Besuch machst bei jemandem, der Heilige Geist dir aufs Herz gelegt hat. Doch. Ja, in Gottesdienst zu gehen, kann doch nie falsch sein. Es ist auch, versteht mich nicht falsch, es ist auch nicht falsch. Ja, ich habe mal sehr interessant, ich war mal auf einer Konferenz vor vielen Jahren, da war ein Prediger, hat erzählt, er wollte sich vorbereiten auf die Predigt, auf das Seminar, ging die ganze Woche lang. Dann hat er gesagt, okay, jetzt gehe ich in mein Arbeitszimmer, bete da, suche das Angesicht Gottes und dann wird die Inspiration fließen. Ja. Dann hat der Heilige Geist zu ihm gesagt, und er war ein Mann, der die Stimme des Heiligen Geistes gehört hat und unterscheiden konnte, und dann hat der Heilige Geist gesagt, nö, das machst du jetzt nicht, du gehst jetzt runter und putzt die Küche. Okay, sagt er, hat ja noch Zeit, das ist ja nun nicht eilig. Und hat sich also auf den Weg gemacht, hat die Küche geputzt, ja. Und hat der Heilige Geist auf den Weg und gesagt, ja, wenn du es machst, dann machst du so, als würdest du es für mich tun. Also so ordentlich, so gründlich. Hat er das gemacht, war zufrieden mit seiner Arbeit, war so nach anderthalb Stunden fertig. Dann hat er gesagt, okay, aber jetzt geht's ab in die Bibel und in die Vorbereitung und dann hat einige gesagt, jetzt geh schon und mach das gleich im Wohnzimmer. Ich dachte, okay, mach ich das. Und so, um die Long Story Short, hat ihn der Heilige Geist durch das ganze Haus geschickt, bis er ungefähr nur eine halbe Stunde hatte, bevor es zum Flughafen ging, um zu diesem Seminar zu fliegen. Und da hat er doch etwas Panik bekommen. Er hat gesagt, Gott, was soll ich denn jetzt predigen? Und hat der Heilige Geist gesagt, genau das, was du jetzt getan hast, das sollst du predigen. Zu hören auf meine Stimme und das zu tun, was ich von dir möchte. Und nicht diese seltsame religiöse Unterscheidung zwischen heilig und weltlich zu machen. Putzen, weltlich, Vorbereitung, Predigt, heilig. In Ordnung, nicht in Ordnung. Das ist überhaupt nicht der Maßstab. Ja? Das ist überhaupt nicht der Maßstab. Es gibt Leute, Männer und Frauen Gottes, die ich persönlich sehr schätze und die haben Sachen gemacht für und im Auftrag Gottes, die sind für den religiösen Geist so dermaßen draußen, ja, für unsere Vorstellungen, ja, dass man sich eigentlich, ja, sag mal, bist du es, Herr? Ja, aber doch ist es so, weil, an was erkennen wir es? An der Frucht, die draußen steht. Ja, wenn Menschen errettet, geheilt und befreit werden, wenn Menschen das Evangelium gepredigt bekommen, in der Kraft des Heiligen Geistes, dann ist es nicht verkehrt. Ja? auch wenn es vielleicht auf ein bisschen schräge Art und Weise in unseren Augen, in meinen Augen auf ein bisschen schräge Art und Weise passiert. Ich denke einfach, wir müssen wissen, dass die Bibel spricht von Sünde als der Gesetzlosigkeit. Ja, unbeeinflusst zu leben von Gottes Geboten und Willen, die für uns als neutestamentliche Christen nicht bedeutet, das mosaische Gesetz, ich verstehe mich nicht falsch, ich rede jetzt nicht von dem Gesetzeskatalog, den das Volk Israel bekommen hat, sondern ich spreche davon, wie der Heilige Geist in unserem Herzen wirkt, über uns und mit unserem Gewissen und uns ganz genau zeigt, was richtig und falsch ist. Amen. Davon spreche ich. Natürlich heißt es jetzt nicht, ja, wenn der Heilige Geist sagt, du kannst einen Totschlager, dann ist es in Ordnung. Ja, das wird er vermutlich niemals sagen. Ja, versteht mich nicht falsch. Ich meine, der Heilige Geist wird nie irgendetwas von uns verlangen, was im Widerspruch zum Wort Gottes steht. Kann er gar nicht, wird er nicht tun. Ja. Also wenn du mit irgendwelchen schrägen Ideen daherkommst, die überhaupt nicht in Übereinstimmung zu bringen sind mit dem Wort Gottes, dann hallo, my dear friend, dann habe ich alle Freiheit dieser Welt zu sagen, Junge, komm, schlaf nochmal drüber und bet. Schau mal, was in der Bibel steht. Und dann überlegst du das einfach nochmal. Wir sollen alles, was uns da in dem Bereich belastet, ja, ablegen und wir sollen frei werden. Und wir können frei werden. Amen. Es gibt nichts in deinem Leben, wovon Gott dich nicht freisetzen kann. Amen. Gar nichts. Um dich fähig zu machen, zu laufen, um dich fähig zu machen, das Ziel zu erreichen, dass du aufhörst, auf der Stelle zu treten, immer in einem ewigen Kreislauf von Schuld und Sühne und Scham zu leben. Das ist nicht Gottes Plan für unser Leben. Gott hat was Besseres, Gott hat was Größeres. Das lesen wir auch im 1. Johannes 3, Vers 9. Da heißt es nämlich, jeder, der aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Ja, dann sage ich, aber das ist doch ein Widerspruch. Da heißt hier, Sünde ist Gesetzlosigkeit, da heißt hier, Sünde, die leicht umstrickende Sünde, die soll man ablegen. Dann ist es manchmal ist es ganz hilfreich, in solchen Situationen, die auf den ersten Blick sich widersprüchlich anhören, einfach mal, ein bisschen eine ausführliche Bibelübersetzung zur Hand zu nehmen, vielleicht auch mal eine Konkordanz in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, was steht denn da eigentlich? Wie ist es denn zu verstehen? Und dann kommt da ein bisschen mehr Licht rein. Ja, wenn ihr das nicht habt, Konkordanz, wenn euch das ein völliges Fremdwort ist, oder gibt es bestimmt auch mittlerweile, ich bin nicht so der, Olli hat das ja vorhin schon richtig erkannt, ich bin nicht so sehr der digitale Typ. Ja, ich bin, wenn ich Bibel lese oder wenn ich mich vorbereite, dann liegen bei mir immer mindestens 4 bis 5 Bücher auf dem Tisch. Eine Bibel, nochmal eine Bibel, eine Konkordanz, eine Strongs und vielleicht nur eine Amplified-Übersetzung. So arbeite ich halt und so mache ich mach das gern so. Ich wälze dann gern meine Bücher und schaue, was steht denn hier, was steht denn dort. Und einfach um zu sagen, was ist denn hier, was heißt es hier, wenn es heißt, jeder, der aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Dann heißt es hier, da gibt es einen Zusatz, dann heißt es, der sündigt nicht anhaltend, der sündigt nicht freiwillig, der sündigt nicht wissentlich und der sündigt nicht gewohnheitsmäßig. Amen. Das heißt, er bleibt nicht willentlich freiwillig von der Sünde umstrickt. Jeder, der aus Gott geboren ist, hat die Fähigkeit geerbt, erlangt, mit diesen Dingen in seinem Leben mit Gottes Hilfe und Gnade und der Hilfe des Heiligen Geistes zu handeln. Und das heißt, du sündigst nicht anhaltend, du sündigst nicht wissentlich, du sündigst nicht willentlich und schon gar nicht freiwillig. Und gewohnheitsmäßig. Wenn das bei dir, wenn du ganz genau weißt, oh, das sieht in meinem Alltag aber anders aus, dann ist es höchste Zeit, dass du anfängst, damit zu handeln. Vielleicht schaffst du es allein nicht, vielleicht brauchst du Hilfe. Kann sein. Ich weiß, dass zum Beispiel Pornografie, Selbstbefriedigung, dieser ganze Kladderadatsch ein großes Problem ist für viele Männer. Unter anderem für mich war. Ja, aber, gute Nachricht, Jesus hat den Preis bezahlt. Wer von Gott geboren ist, bleibt nicht in der Sünde. Es ist kein, für mich, ein Prozess. daraus zu kommen. Für viele Männer ein Prozess daraus zu kommen. Mittlerweile auch, wir haben vor kurzem auch schon eine sehr interessante Predigt darüber gehört. Mittlerweile sagt die Wissenschaft auch für viele Frauen ein Problem. Wir können ein heiliges und ein reines Leben leben, egal wie alt wir sind, egal welchem Geschlecht wir angehören, egal wie unsere Lebensumstände aus sind. Gott ist größer. Amen. Amen. Das ist ein Weg, den wir gehen können. Du fängst an, indem du dich entscheidest, sagst, es darf und soll nicht mehr länger Teil meines Lebens sein. Ich fange an, und da kommen wir mal als nächstes hin. Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Schau auf Jesus. Und im Vers 4 heißt es, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Sagt er, in eurer Haltung gegenüber Sünde gibt es noch Potenzial. In eurer Radikalität gegenüber Sünde in eurem Leben gibt es noch Potenzial. Amen. Die Bibel sagt durchaus, ihr sollt radikal sein. Ihr sollt nur die richtigen Dinge gegenüber radikal sein. Ja? Und versteht mich falsch, nicht falsch. Es geht nicht darum, dass du radikal bist im Umgang mit Sünde im Leben deines Bruders oder deiner Schwester. Ja? Sondern sei radikal im Umgang mit der Sünde in deinem eigenen Leben. Ja? Und das wird dich auch die nötige Portion Demut lehren, auch mit anderen in der richtigen Art und Weise umzugehen. Aber wir werden aufgefordert, im Kampf gegen die Sünde bis aufs Blut zu widerstehen. Ich will das nicht in meinem Leben haben. Ich will das nicht in meinem Leben haben. Es muss verschwinden. Und da wirklich alles dran setzen, dass das Realität wird. Und ihr habt die Ermahnung vergessen, heißt es hier im Vers 5 dann, die zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Ich weiß, das sind ein bisschen problematische Verse, sagen wir mal, vor allem in unserer heutigen Zeit, wo Sünde und Züchtigung und solche Dinge im Zusammenhang auch mit unserem christlichen Weg fast schon ein bisschen ins Abseits geraten sind. Ja, wo es dann doch so manchmal die Tendenz erkennbar wird, dass es irgendwo, es ist eigentlich so, dass wir leben zur Wohlfühl-Evangelium, wir leben zur Wohlfühl-Christentum. Und sobald es eng wird und sobald es schwierig wird, da fühlen wir uns nicht mehr wohl, da weichen wir aus, da graben wir uns ein, da drehen wir uns weg, da wenden wir uns ab. Und das sollen wir nicht. Ihr Lieben, das sollen wir nicht. Ja? Sondern wir sollen uns dem aussetzen. Wir sollen uns dem Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben aussetzen. Das ist essentiell für uns, wenn wir sagen, wir wollen mit Jesus gemeinsam das Ziel erreichen. Amen. Weil wenn wir das nicht tun, was passiert dann in unserem Leben? Was dann passiert, kann ich euch ganz einfach sagen, es passiert gar nichts mehr. Stillstand. Wenn wir, der Heilige Geist und Gott, ist da wirklich so ein sturer Bock. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber das ist mein Erleben. Der gibt keine Ruhe. Wenn der dir irgendwas gezeigt hat, was du tun sollst, oder irgendwas geoffenbart hat, mit dem du handeln sollst, und du tust nicht, der gibt keine Ruhe nicht. Der sagt immer, jetzt guck erst mal, dass du das auf die Reihe kriegst. Ich helfe dir dabei. Ich gehe mit dir. Alles an Gnade, was du haben kannst, kannst du haben. Alles an Hilfe, was es gibt, stelle ich dir zur Verfügung. Ich bin mit dir. Ich bin bei dir. Ich trage dich sogar durch, wenn es sein muss. Was auch immer. Aber handel mit diesen Dingen in deinem Leben. Und wenn du dann, wenn du genau so ein sturer Bock bist und sagst, nö, mach ich nicht, aus was für Gründen ja immer, ja, dann geht es nicht weiter. Dann treten wir auf der Stelle. Und es ist nicht gut für uns als Christen, als Kinder Gottes, wenn wir auf der Stelle treten. Da fühlen wir uns nicht, also ich fühle mich da nicht wohl. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich fühle mich da, ist kein schöner Zustand. Ja, wenn das lange genug anhält, dann ist das irgendwann mal wurscht. Ja? Dann ist es irgendwann mal egal. Aber dann bist du auf ganz dünnem Eis unterwegs und das muss nicht unbedingt sein. Ja? Und wir sollen uns der Züchtigung des Herrn aussetzen. Ja. Und ich finde es so interessant, dass da sofort, wie das mit dem Begriff Züchtigung, kommt auch der Begriff Sohn. Ja, seht ihr das? Das offenbart einfach immer das Herz des Vaters. Ich habe keinen Spaß daran, euch zu plagen, aber ihr seid meine Söhne, ihr seid meine rechtmäßigen Nachfolger, Erben. Das letzte Mal, als ich geprägt habe, vielleicht kann sich der eine oder andere noch daran erinnern, mal kurz definiert, was Sohn bedeutet, auch im geistlich-biblischen Zusammenhang. Ein Sohn im Gegensatz zum Kind, deshalb ist auch Sohn, gilt Sohn für Männer und Frauen gleichermaßen. Ein Sohn ist ein legitimer Nachkomme, der handlungsberechtigt ist im Namen des Vaters. Ein Sohn ist jemand, der voll geschäftsfähig ist, der im Namen des Vaters handeln kann. Und das sind wir als Söhne. Aber der Heilige Geist sagt, ihr seid Söhne, das bedeutet aber auch, ich muss mit euch handeln. Ich möchte mit euren Herzen handeln, dass ihr noch mehr in meinem Namen handeln könnt, weil ihr erkennt, wer ihr seid, weil ihr freigesetzt werdet und transformiert werdet, mehr und mehr in das Bild Jesu und dadurch dann auch rechtmäßig, legitim an meiner Stelle, in meinem Namen handeln könnt und dürft und werdet. Und ich meine, wer möchte das nicht? Ha? Ich weiß nicht, wie es euch da so geht, aber wenn ich jetzt mal kurz drüber nachdenke hier, ich bin ein Sohn des Allerhöchsten, des Schöpfers, des Himmels und der Erde, des Königs aller Könige, des Herrn aller Herren, mein Vater, der mich autorisiert, in seinem Namen zu handeln. Ja, ihr Lieben, da tue ich doch alles, was nötig ist, um in dieser Position zu wachsen, oder? Junge, ist das halt schwierig, Leute, echt. Macht euch alle noch Gedanken über das Wahlprogramm von der CDU oder wie sieht es aus oder was er nachher wählen geht? Wir sind das Licht der Welt. Amen. Wir sind das Salz der Erde. Aber das bedeutet, dass wir in Heiligung wandeln müssen, dass wir die Zucht des Herrn nicht verachten dürfen, sondern uns dem aussetzen müssen. Ja, und es ist nicht immer angenehm, wenn der Heilige Geist der Teppich geht und sagt, was für ein egozentrisches Arschloch du bist. Entschuldigung, die Wortwahl. Ja, da schreckst du dann doch schon mal kurz zurück und ich sage, oh, du liebe Zeit. Und das nach Jahren des Wandelns mit Christus. Und immer noch dreht sich alles nur um mich und wie es mir geht und meine Belange und alles. Und dann sagt der Heilige Geist mal, so kann es nicht weitergehen, mein Freund. Das ist nicht angenehm. Da denkst du dir, ach du liebe Zeit. Ja? Oder du hast dir gerade mal wieder ausgiebig das Maul zerrissen über irgendjemand und dann kommt einer, der noch halbwegs geistlich ist und sagt, komm, lass uns doch mal für die Situation beten. Und auf einmal zieht der Heilige Geist mal kurz den Vorhang auf und offenbart dir das Herz dessen, über den du dich gerade so lästerlich geäußert hast. Und du würdest am liebsten unter den Tisch kriechen und nicht mehr rauskommen. Und sagen, was bin ich eigentlich für ein Holzkopf? Ja. Ich habe schon sowas von überhaupt keine Ahnung. Mir geht es immer wieder so, dass ich feststellen muss, auch heute noch, dass ich Situationen komplett falsch einschätze. Und Menschen auch. Und dann bin ich dankbar, wenn der Heilige Geist dann mal sagt, hey, Ole Schmidt, gib mir einen gut gemeinten Tritt in den Hintern und sagt, hey, schau mal kurz, ich zeige dir mal kurz, wie ich das sehe. Ja? Und wenn er mir dann noch Gnade gibt, dass ich Buße tun kann und sage, oh nein, nicht schon wieder. Ja. Hilf mir einfach, mehr und mehr die Dinge, die Menschen mit den Augen Jesus zu sehen. Ja. Das sind so Dinge, die sind nicht im ersten Augenblick für uns nicht angenehm. Aber ich sage euch was, sie sind befreiend, Sie sind heilsam, sie bringen uns weiter auf unserem Weg mit Jesus. Sie lassen uns geistlich wachsen und sie lassen uns mehr und mehr zu Söhnen werden. Denn heißt im Vers 6 heißt es, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und ich möchte damit schließen, dass ich euch einfach nur ganz kurz, Züchtigung ist ja so ein Wort, naja, das hat so ein gewisser, auch bei uns jetzt mal, vielleicht so ein gewisser komischer Geruch. Da denkt man immer an Kindesmissbrauch oder an sonst irgendwas. Ja? Aber das ist nicht so. Weil es heißt, zum ersten heißt es, Gott weiß genau, was er dir zumuten kann. Und er weiß genau, was für dich dran ist. Wir haben jetzt vor 5 Wochen unser erstes Enkelkind bekommen, die Emma. Ich habe die Emma gesehen, ich habe die Emma geliebt, die Emma ist, bin sofort hin und weg. Mein Enkelkind, mein erstes, ja, liebt die heiß. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, das ist wie wenn es mein eigenes Kind wäre, aber es ist gar nicht mein eigenes Kind. Also das ist so, ja. Und die ist, ja, wie gesagt, die ist 5 Wochen alt, wir waren letztes Wochenende bei ihr, wir haben sie gehabt, hat sie im Arm gehalten und so, die macht nicht viel, ja. Die schläft, die isst und kackt. Und zwischendurch ist sie mal wach. Und wenn sie dann wach ist, wenn sie so richtig wach ist, dann ist sie mit ihren 4 Wochen, versucht sie dann schon, dann merkt man, was das für eine Herausforderung ist für so ein Baby, wie sie dann anfängt, mit dir zu kommunizieren in ihrer eigenen Sprache. Ja, ihr kennt vielleicht, wer das, kann sich deine oder andere noch erinnern, wie sich das anhört, so bei Kleinen, ich kann das jetzt nicht nachmachen, wie sie das anhört, aber du verstehst kein Wort, vielleicht versteht sie es, aber du sitzt da als Opa, ich jetzt, und du schmilzt dahin wie Butter in der Sonne. Ja, ich dachte, das ist ja unglaublich. Mein Kind, meine Tochter, mein Kindeskind, meine Enkeltochter spricht mit mir. Sensationell. Da würde ich jetzt nie auf die Idee kommen, zu sagen, du, jetzt pass aber mal auf. Ja, so geht das nicht. Jetzt guckst du mal, dass du dich hier selber versorgst, da diese Windelwechselerei die ganze Zeit und so weiter und so fort. Das gibt es ja gar nicht. Das ist ein Baby. Ja, weiß jeder, was ein Baby kann, was ein Baby nicht kann und was ein Baby braucht. Und genauso ist es mit unserem Papa im Himmel. Der weiß auch ganz genau, wie weit du geistlich belastbar bist. Und der wird nicht zu dir sagen, wechsel deine Windeln selber, wenn du nur Windeln brauchst. Ja? Er wird dann mit dir handeln und es geht auch schon relativ zügig, dann schon los. Ja? Aber er wird die Dinge behandeln mit dir, die dran sind. Ja? Also ich bin kein Freund vom Abarbeiten von Listen. Ja, sondern ich glaube einfach, dass der Heilige Geist einen Zeitplan für uns hat, dass er uns Dinge zeigt, aufzeigt, offenbart, die wichtig sind, dass uns dadurch auch züchtigt ist, dass es nicht immer schön ist, dass es nicht immer leicht ist, dass wir manchmal da auch zurückschrecken davor. Aber ohne Zucht, sagt der Hebräerbrief hier, bleibt ihr Bastarde. Hartes Wort, schweres Wort, heftiges Wort. Bastard in der Definition ist ein illegitimes Kind. Ein Kind, das nicht handlungsberechtigt ist im Namen seines Vaters. Ja, ein Kind, das außerhalb der Ordnung gezeugt und geboren wird. Und das will Gott nicht. Gott will, dass wir Söhne sind. Gott will, dass wir in das ganze Potenzial, das er für uns hat und das wir haben, hineinwachsen. Ja? So, und jetzt höre ich dann gleich auf. Ein Aspekt des Wortes Züchtigung, der hat mich wirklich begeistert, der hat mir wirklich gut gefallen. Ja? Dann heißt es hier, Züchtigung ist es, in Übereinstimmung mit der göttlichen Wahrheit zu bringen. Das ist, was der Vater im Himmel unter Zucht versteht. Er will dich und mich in Übereinstimmung mit seinem Wort, mit seinen Verheißungen, mit seiner Wahrheit bringen. Ha? Ist es nicht great. Wir haben einen Gott, wir haben einen Vater, der sagt, hey, mein Anliegen ist es, euch in Übereinstimmung mit mir zu bringen. Dass da die Schere nicht mehr so weit aufklafft, dass es da nicht mehr so viele Diskrepanzen gibt. Und deshalb will ich in eurem Herzen arbeiten. Und deshalb arbeitet er an unserem Herzen. Und wenn er das tut, dann heißt es, ich habe es vorhin schon gesagt, wir sollen uns daran freuen, auch wenn diese Züchtigung uns für die Gegenwart nicht Freude scheint, heißt hier. Ja, es sieht nicht so aus, als ob es Spaß macht. Aber nachher, wenn wir durchgegangen sind, dann gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Hey, schöner Satz, gell? Friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Das ist Gottes Plan für dich. Dass du durch die Annahme und das Handeln mit seinen Impulsen in deinem Herzen Zucht, Zurechtbringung, Zurechtweisung, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit erbst. Dass du als Sohn Gottes in deinem Alltag leben kannst. Dass nicht mehr die Bürden dein Leben beherrschen, nicht mehr die Sünde dein Leben beherrscht. Ja. Lass mir das noch ganz kurz sagen, es gibt zwei Kategorien von Sünde, von denen die Bibel spricht. Es gibt Dinge, die uns einfach so passieren im Alltag. Ja. Mir passiert zum Beispiel der Dritte, der mir die Vorfahrt genommen hat, dem sage ich noch was Nettes dann dazu. Ja, meistens bin ich froh, wenn das Fenster dann zu ist. Manchmal ist aber auch das Fenster offen. Und wenn es dann ein Radfahrer ist, der neben dir steht, dann versteht der ganz genau, was ich sage. Und dann denke ich mir, aber dann kommt sofort der, ja, dann kommt auch der Heilige Geist und sagt, oh, ich mir, das war jetzt wieder nicht so nett. Ja, aber das ist kein großes Ding, versteht ihr? Das ist kein großes Ding. Das hindert mich auch in meinem geistlichen Wachstum nicht besonders. Das ist das. Der Heilige Geist sagt, war nicht in Ordnung. Ich sage, stimmt, und dann ist es vom Tisch. Ja? Aber bewusst, willentlich, anhaltend und freiwillig zu sündigen, das ist sehr wohl etwas, was dein geistliches Leben töten kann. Und das sind Dinge, mit denen, das ist auch Sinn und Zweck unserer Predigt heute Morgen, dass wir mit diesen Dingen in unserem Leben anfangen zu handeln. Ich mache da kein Fass auf, ich gebe euch keine Liste. Das weiß mit Sicherheit jeder von euch selber. Wenn es solche Bereiche eures Lebens gibt, wo ihr genau wisst, da muss ich damit handeln. Wenn ihr es auch schon mal angegangen habt und ihr seid auf die Schnauze gefallen, kommt auch mal vor, dann möchte ich euch einfach heute Morgen ermutigen, gebt nicht auf. Lasst nicht nach. Macht einen neuen Anlauf. Geht zu eurem Vater im Himmel. Sagt, hier bin ich wieder. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Zeig du mir's. Vielleicht brauchst du jemanden, der dich begleitet. Vielleicht brauchst du jemanden, der mit dir geht. Vielleicht musst du irgendeinen Link einrichten, dass jede Internetseite, die du aufrufst, automatisch auf dem PC von deiner Oma erscheint. Kann auch hilfreich sein. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich habe es mal gehört. Aber ich denke, das kann man machen, oder? Weiß das jemand, der mehr Ahnung hat von solchen Sachen wie ich? Könnt ihr dann ja mal fragen, gehen wir doch mal zum Tobi, der weiß das bestimmt. Whatsoever. Amen. Amen, Amen, ihr Lieben.